ARD.
Warum nur habe ich nicht gründlicher hingesehen? Warum überhaupt habe ich mich in Social Media zu diesem Konflikt geäußert?
Dafür werden wir buchstäblich jeden Stein im Haushalt umdrehen.
Das ist eine sehr faire und kluge Lösung, die wir heute vorstellen können.
Herzlich willkommen bei der Spreepolitik, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war eine dieser Wochen, wo es sehr viele spannende Themen gab, die einen Platz in unserem landespolitischen Podcast verdient hätten. Und deshalb ist die Spreepolitik heute mal im Speed-Dating-Modus. Ich bin Sabine Müller und weil ich mich nicht für ein oder zwei Themen entscheiden konnte, sprechen wir heute einfach mal über alles. Okay, fast alles. Es geht um Geld, das gekürzt wird und Geld, das erfreulicherweise reinkommt. Es geht um unmoralische Lohnangebote, eine umstrittene Uni-Präsidentin und Fußball. Die Sendung ist also pickepacke voll. Von daher, los geht's. So, mein erstes Gegenüber ist unser Berliner Haushaltsexperte Jan Menzel. Hallo.
Hallo, ich grüße dich.
Wir haben ja hier in den letzten Monaten in der Spreepolitik immer wieder über den Doppelhaushalt 24-25 gesprochen, wie er aufgestellt wurde, wie heftig er überzeichnet war, wie dann im April schon mal Kürzungen für 2024 verkündet wurden, die angeblich schmerzfrei vorgenommen werden konnten. Dann blieb aber noch ein Rest, so etwa 560, 570 Millionen. Und jetzt ist endgültig klar, wie dieses Geld 2024 eingespart werden soll, nämlich Rasenmäher, 2% für alle, richtig?
Ja, das ist die Methode, die gewählt wurde. Das ist natürlich nicht besonders kreativ, wenn man sagt, alle müssen ihren Beitrag leisten, weil man dann natürlich vermeidet als Politik auch zu sagen, na, das ist wirklich wichtig, das ist wirklich verzichtbar. Vielleicht auch Leute etwas stärker vor den Kopf zu stoßen, andere zu schonen. Dann würde ja auch sichtbar werden, wofür Politik, wofür diese Koalition steht. Das hat man vermieden. Einige sind aber schon so ein bisschen härter betroffen, würde ich sagen. Wobei da auch verschiedene Vorzeichen eine Rolle spielen. Die Hochschulen müssen 55 Millionen Euro in diesen großen Spartopf einwerfen. Das können sie aber auch, weil sie bisher deutlich mehr Geld als alle anderen bekommen haben. Also die müssen praktisch wieder auf normal gesetzt werden. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man mit denen spricht, verkraftbar. Aber wenn man mal so in kleine Etatansätze reinguckt, wo es darum geht, Hilfe in der Jugendhilfe zu leisten oder für Jugendtheatergruppen oder auch im Bereich des Umweltschutzes oder so, da wird es dann, glaube ich, so sein, dass manche wirklich an ihre Grenzen kommen und da auch Dinge wirklich wegfallen. Das können wir jetzt erst so ein bisschen ahnen, aber es gibt schon erste Rückmeldungen, wo auch Institutionen und Menschen sagen, oh, ich weiß nicht, ob wir das Projekt weiter durchziehen können, ob ich meine Stelle weiter behalte. Da werden, glaube ich, in den nächsten Wochen und Tagen noch einige schlechte Nachrichten kommen.
Sind denn wirklich alle Verwaltungen mit den 2% dabei? Weil es gab ja Widerstand bis zuletzt zum Beispiel von der Justizsenatorin, die gesagt hat, also wenn ich 2% kürzen muss, dann gefährdet das die Funktionsfähigkeit der Justiz.
Ja, man muss, glaube ich, immer auch ein bisschen brüllen. Das gehört dann zum Geschäft mit dazu. Und es ist in der Tat so, das ist fraktionsübergreifend die Einschätzung, dass Justiz ein Bereich ist, der eigentlich knirsch ist, der ausgelutscht ist. Und da wird man nicht mehr viel machen können. Alle haben jetzt ihre Sparvorgaben erfüllt. Das Sparpaket ist geschafft. Aber das ist ja auch eine Einmalanstrengung. Das ist dieses Jahr einmal möglich. Aber das wird auf Dauer nicht funktionieren, wenn man dann an die Substanz geht. Dann werden eben auch sicherheitsrelevante Umbauten in diesem ganzen Gefängnisgerichtstrakt in Moabit nicht erfolgen. Dann werden Gerichtssäle eben nicht umgebaut. Dann wird bei der IT eben nicht nachgebessert. Dann kommt ein Gefangenentransporter eben nicht neu vorgefahren. Und das sind Dinge, wo, glaube ich, dann wirklich die Prioritätensetzung erst noch erfolgen muss. Das ist viel schwerer, als jetzt mal mit dem Rasenmäher durchzufahren.
Genau, und ich meine, du hast es ja eigentlich schon gesagt, nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. 2024 ist jetzt klargezogen. Jetzt richtet sich der Blick schon auf 2025 und da kommt es vermutlich richtig dicke.
Ja, richtig dicke. Wir reden dann über 2 bis 2,5 Milliarden Euro. Und es gibt noch so zwei große Unbekannte, die das Ganze in diesem Jahr und auch im nächsten noch viel unerfreulicher machen können. Das sind die Steuereinnahmen. Wie die sich entwickeln, weiß man immer nicht ganz so genau. Und der Zensus, die Bevölkerungszählung, an der sich dann auch wieder bemisst, was Berlin an Steuerzahlungen bekommt. Auch da muss man, glaube ich, eher auf das Schlechtere gefasst sein als auf das Bessere. Das macht den Spardruck noch mal größer. Also wir werden dann diese Sparrunde, die ja dann fürs nächste Jahr zu leisten ist, die soll ja bis Herbst abgeschlossen sein. Und da gibt es bisher interessanterweise vom Finanzsenator gar nicht so viele Einlassungen, wohl aber vom Koalitionspartner, von der SPD, wo man wahrscheinlich rangehen müsste.
Und ich glaube, relativ klar ist ja, dass man dann wirklich mal an Strukturen ran muss. Also dann diese Entscheidung, um die man sich in diesem Jahr noch ein bisschen gedrückt hat, wie du es eben erklärt hast, die wird man dann treffen müssen. Was ist uns wirklich wichtig? Was wollen wir auf jeden Fall behalten? Und wo sagen wir vielleicht, wäre nice to have, wäre schön, wenn wir das hätten, aber können wir einfach nicht mehr.
Ja, da werden, glaube ich, die Antworten je nach Bereichen sehr verschieden ausfallen. Also wenn man die Gewerkschaft der Polizei fragt, die ist ganz klar, Sicherheit ist das Allerwichtigste, brauchen wir unbedingt. Fragt man die Kulturszene, da wird jede Kürzung bejammert werden und gesagt werden, Kultur gehört zum Leben dazu. Also das wird, glaube ich, für ganz, ganz viele ein Umdenkprozess noch werden. Und ich hatte es eben schon so ein bisschen angedeutet, der SPD-Chefhaushalter Thorsten Schneider gilt so ein bisschen als der Vordenker, als derjenige, der die Entscheidung auch so ein bisschen vorbereitet, ist auch im engeren Steuerungskreis mit drin, der jetzt in dieser Koalition senatseitig praktisch das Ganze koordinieren soll und diesen Sparprozess letztendlich begleiten und durchführen soll. Der hat im Parlament schon so ein paar Hinweise gegeben, wo er Kürzungspotenziale sieht. Das ist zum Beispiel einmal der Bildungsbereich, wo er sagt, der ist enorm aufgeblasen worden in den letzten Jahren. Da muss man wieder ein bisschen auf die normale Ausgabenlinie zurückkehren. Und der Verkehrsbereich, er sprach von grünen Fantasien, kommt nicht von ungefähr. Die Grünen haben das zu ihrem Steckenpferd gemacht und dieser Etat hat in der Tat einen riesigen Zuwachs erlebt. Und auch da gibt es sehr viele Projekte, die jetzt vielleicht unter der Überschrift Wunschprojekte und Träume laufen könnten oder so einsortiert werden könnten. Dazu würde auch das 29-Euro-Ticket zählen. Also das sind, glaube ich, die dicken Brocken, wo man rangehen wird, wenn man eben, und das ist bisher noch die Leitlinie der Koalition, Justiz zum Beispiel ausspart und auch den Bezirken nichts nimmt, denn die sind ja bisher durch diese ganzen Sparwellen ziemlich gut durchgesegelt.
Also kein Rasen mehr in 2025, sondern priorisieren. Sind die Aussichten denn wirklich nur düster? Oder, ich meine, es gibt ja auch Leute in der Koalition, die sagen, wir werden weniger Geld ausgeben, aber dafür eigentlich bessere Leistungen bringen.
Ja, weiß ich nicht. Kann man ja an den öffentlichen Dienst schon mal denken. Der bekommt sehr opulente Gehaltssteigerungen, die auch nachvollzogen werden für Beamte wie Angestellte. Ob das nun unmittelbar sich in Leistungen, in Produkten, in schnelleren Terminen im Bürgeramt niederschlägt, ich wäre da erstmal per se skeptisch. Man muss das mal sehen. Wenn es dann zeitgleich gelänge, zum Beispiel Effizienzgewinne zu heben, da gibt es ja Bestrebungen in der Koalition, dass die Verwaltung verkleinern, auf weniger Fläche arbeiten, dass mehr Homeoffice praktiziert wird, das könnte alles Kosten sparen. So, muss man mal abwarten. Wenn es dann auch gelingt, zum Beispiel mehr Digitalisierung voranzubringen, dass damit auch Leute weniger machen müssen, für andere Aufgaben frei werden, wunderbar. Aber auch das scheinen mir eher Dinge zu sein, die, wenn langfristig wirken, auch vielleicht dann damit, dass ältere Personen im Dienst ausscheiden, neuere dazukommen, ob das nun für die Haushalte 25, 26 schon zum Tragen kommt, da wäre ich doch eher mal unsicher.
Lieber Jan, das war's auch schon mit unserer Zeit. Ich muss weiter zum nächsten Date. Es war wunderbar mit dir. Ganz vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Jetzt ist bei mir Amelie Ernst aus der landespolitischen Redaktion in Brandenburg. Schönen guten Tag.
Hallo Sabine.
Und jetzt geht es nicht darum, dass irgendwo Geld gekürzt werden muss, sondern um die gute Nachricht, dass es Geld gibt. Und zwar bis zu 1,75 Milliarden Euro und ein Teil davon geht in die Lausitz. Amelie, wer bekommt da Geld von wem und wofür?
Ja genau, also bis zu 1,75 Milliarden, muss man genau sagen, bekommt der Braunkohleverstromer LEAG vom Bund dafür, dass er früher aus dem Geschäft aussteigt, als eben ursprünglich abzusehen war, nämlich 2038. 1,2 Milliarden davon fließen auf jeden Fall. Also das geht vor allen Dingen in die Renaturierung der Tagebauflächen oder besser gesagt in die Mehrkosten, die jetzt eben entstehen, weil die LEAG diese Flächen eben nicht so lange nutzen oder manche sagen auch ausbeuten darf wie geplant. Da entstehen natürlich auch weniger Gewinne. Und das andere Geld geht in Sozialkosten, also in Menschen, die ihren Job wechseln müssen, weil die LEAG umstrukturiert. Da werden also Gehälter abgesichert. Und dann gibt es eben noch diesen flexiblen Teil, 550 Millionen, die sind an Bedingungen geknüpft. Also da bekommt die LEAG möglicherweise nur einen Teil davon, je nachdem, wie sich eben die Strompreise, speziell die für Kohlestrom, entwickeln bis 2038 und wie viel Verlust da wirklich entsteht.
Also man will nicht mehr Geld geben, als man unbedingt muss.
Genau so ist es.
Ich habe ziemlich viel politische Erleichterung über die Entscheidung wahrgenommen. War das noch eine Zitterpartie, ob das Geld wirklich kommen darf?
Ja, das war eine Zitterpartie, vor allen Dingen in welcher Höhe das Geld fließen darf. Also auch der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat da bei der Verkündung gesagt am Dienstag, er habe selbst fast gar nicht mehr damit gerechnet, dass eben dieses grüne Licht aus Brüssel kommt für diesen Umfang von 1,75 Milliarden.
Insgesamt, so denke ich, eine gute Nachricht für die ostdeutschen Regionen, für die LEAG selbst, für die Regionen und für die Bundesländer und für die Perspektive des Unternehmens ebenfalls. Wir werden sehen, wie sich der Strommarkt entwickelt. Aber ich glaube, das ist eine sehr faire und kluge Lösung, die wir heute vorstellen können.
Also da war definitiv Erleichterung mit dabei bei Robert Habeck.
Amelie, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen im Detail sagen, was soll denn jetzt ganz konkret mit diesen Milliarden passieren in Brandenburg?
Ja, in erster Linie wird eben die LEAG mit diesen Milliarden ganz direkt entlastet. Also die müsste ja sonst deutlich mehr für die Renaturierung der Flächen selbst aufkommen. Muss sie jetzt natürlich auch noch, aber eben dadurch, dass sie noch mal Geld dazu bekommt, kann sie eben mit dem übrig gebliebenen Geld mehr machen, zum Beispiel bei der Umstrukturierung hin zu erneuerbaren Energien. Da passiert ja schon einiges. Und hinter dieser Argumentation steht auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.
Der Mechanismus ist ja normalerweise so, dass die LEAG als Verursacher direkt sozusagen in unsere Vorsorgegemeinschaften einzahlen muss. Und das ist eine Belastung für die Investitionen, die für den Wandel der LEAG in ein Unternehmen, was sich dann überwiegend auf erneuerbare oder schließlich irgendwann mal ausschließlich auf erneuerbare Energien an der Stelle abstützt. Und damit die LEAG entlastet wird, direkt in unsere Vorsorgegesellschaften einzuzahlen und dieses Geld dann eben entsprechend auch in Investitionen geben kann.
Also die LEAG investiert ja jetzt schon massiv in Photovoltaik, in Windenergie, plant auch Gas- und Wasserstoffkraftwerke, um eben diese Lücke zu schließen durch den wegfallenden Braunkohlestrom. Und da will man natürlich dranbleiben, sagte die Woche auch der LEAG-Vorstandschef Thorsten Kramer.
Wir bauen die Ersatzkapazitäten auf und werden die so aufgebaut, dass sie natürlich mit dem aktuellen Ausstiegsszenario übereinpassen. Das heißt, wenn der nächste Block dann 2035 rausgehen würde, sind wir sicher, dass wir bis 2035 Ersatzkapazitäten auf Gasbasis und später auf Wasserstoffbasis vorhalten können, also neue Kraftwerke.
Aber ich denke, jetzt bleibt trotzdem natürlich die Aufgabe der Politik, mal genau hinzugucken, ne? Ob die LEAG da wirklich umstrukturiert und aber trotzdem auch für die Renaturierung sorgt dieser Flächen. Das ist ja weiterhin die Aufgabe.
Nun gibt es eine Menge Geld, also alle happy oder gibt es auch Kritik?
Ja, insgesamt schon sehr, sehr viele happy, gerade im Landtag. Also viel Zustimmung, viel Erleichterung über diese Nachricht. Einzige Ausnahme war die AfD. Die sagt nämlich weiterhin Nein zum Ausstieg aus der Braunkohle und auch zu den Umstrukturierungen bei der LEAG.
Da werden die Ossis einmal mehr über den Tisch gezogen. Sie wissen ja, dass wir diese ganze Transformationspolitik ablehnen, dass wir das für einen fatalen Fehler halten,
sagte der AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt diese Woche. Und es gibt auch weiterhin noch Kritik in der Lausitz selbst, nämlich von Umweltverbänden wie der Grünen Liga. Die sehen eben nicht ein, dass die LEAG jetzt in der Höhe Entschädigung bekommt aus Steuergeldern, um Tagebauflächen zu renaturieren unter anderem. Die sagen eben, nee, die LEAG muss weiter komplett selbst renaturieren und das Ganze selbst bezahlen, weil sie kriegt ja auch die Gewinne.
Bedeutet die Entscheidung aus Brüssel jetzt eigentlich, dass der Ausstieg aus der Braunkohle in der Lausitz vor 2038 kommen wird?
Könnte tatsächlich so sein, aber politisch wird man wirklich bleiben bei diesem Termin 2038. Das wird also politisch zwar nicht vorgezogen, aber der LEAG-Chef Thorsten Kramer hat die Woche auch schon gesagt, könnte durchaus sein. Also wenn sich das nicht mehr rentiert, das ganze Geschäft, eben wegen des Emissionshandels, der ja nochmal anziehen wird in den nächsten Jahren, dann kann es sein, dass die LEAG einfach freiwillig früher aussteigt und auf Erneuerbare setzt. Denn es geht natürlich am Ende auch Gewinne und das hat man natürlich auch bei der LEAG weiterhin im Blick mit und ohne Braunkohle.
Amelie Ernst, wie immer, kurz und knackig. Ganz herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Und jetzt aus der landespolitischen Redaktion hier in Berlin, Dorit Knieling.
Hi. Hallo.
Wir sprechen über eine Frau, die in den letzten anderthalb Wochen für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Geraldine Rauch, Präsidentin der Technischen Universität. Die hat nämlich auf Ex, vormals Twitter, antisemitische Tweets mit einem Like versehen, beziehungsweise letztlich einen Tweet, der ganz klar antisemitisch war. Da ging es um den Nahostkrieg. Im Text wurde zu einem Waffenstillstand aufgerufen. In einem Bild darunter sieht man Israels Premier Netanyahu mit einem Hakenkreuz auf dem Shirt. Nur war am Mittwoch sozusagen Showdown an der TU. Der Akademische Senat hat getagt und die große Frage war, wird Frau Rauch da jetzt zum Rücktritt gedrängt? Erster Tagesordnungspunkt sozusagen ihr Statement. Dorit, du warst da. Was hast du da für eine Frau gesehen?
Also ich habe eine auf der einen Seite selbstbewusste Frau gesehen, die sehr steif erstmal stand und dann aber auch eine sehr demütige Frau. Also das Statement war sehr emotional. Sie hat so 10 bis 15 Minuten gesprochen, von Reue gesprochen, dass sie sich sehr entschuldigt, nach ihrer ersten Entschuldigung nochmal entschuldigt, dass sie um Verzeihung bittet, alle, die sie direkt oder auch indirekt getroffen hat. Sie hat nochmal gesagt, sie ist keine Antisemitin und sie setzt sich gegen Antisemitismus ein. Und ich fand das auch sehr glaubhaft. Und sie hat gleichzeitig auch noch so einen Maßnahmenkatalog vorgestellt, wo für mich schon sichtbar war, die Frau kämpft um ihr Amt. Sie möchte Präsidentin bleiben und sie möchte dieser Uni auch was anbieten und den Studenten auch was anbieten. Sie hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass sie jetzt Sprechstunden für jüdische Studenten einführen will, dass sie ganz konsequent gegen Antisemitismus an der Uni vorgehen will. Also das war schon ein Statement, Ich bin hier, ich kämpfe um mein Amt und ich will bleiben.
Die Mitglieder im Akademischen Senat, wo ja Hochschullehrende drin sind, Studierende auch, Verwaltungsmitarbeiter, die hätten Fragen stellen können, haben aber gesagt, das wollen sie nicht, sondern sie wollten dann in die geheime Sitzung gehen, in die nicht öffentliche Sitzung. Erzähl uns mal ein bisschen, wir waren natürlich nicht dabei, aber wir haben hinterher doch schon ungefähr erfahren, was da passiert ist. Denn was passierte da?
Also was mich erstaunt hat, es gab nach dieser Rede von Geraldine Rauch sehr viel Beifall. Es waren natürlich auch viele Studenten drin, das muss man einfach mit dazu sagen, der erste Teil war ja öffentlich. Aber auch von den Senatoren, die da in diesem Raum waren, gab es Tischklopfen und Beifall. Es gab nur wenige versteinerte Gesichter, die ich wahrgenommen habe. Und dann gab es einfach die Frage derjenigen, die Sitzung geleitet hat, weil normalerweise leitet die Präsidentin, das konnte sie, weil sie nicht, weil sie jetzt betroffen war, die Frage, ob Fragen zugelassen werden können oder ob überhaupt jemand von den Senatoren was sagen will. Nein. Dann die Frage, ob Fragen aus dem Publikum zugelassen werden. Da wurde dann abgestimmt und die Mehrheit sagte nein, was ich schon verwunderlich fand, weil wenn man schon eine öffentliche Veranstaltung macht, dann muss man den Leuten ja vielleicht auch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Und dass die Senatoren letztendlich sich auch davor gedrückt haben, in der Öffentlichkeit sozusagen ihre Position darzulegen, das fand ich schon ein bisschen, ich würde sagen, feige.
Dann gab es eben diese nicht öffentliche Sitzung, dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis uns dann erzählt wurde, was in dieser nicht öffentlichen Sitzung passiert ist. Was war das genau?
Also eigentlich hieß es ja, nach 1 bis 2 Stunden soll Schluss sein. Dann hieß es, es geht bis 17 Uhr. Das waren dann schon 4 Stunden. Dann wurde nochmal um eine halbe Stunde verlängert. Und dann kam die Sitzungsleiterin heraus und sagte, es gab keinen Abwahlantrag, sondern es wurde ein sogenanntes Meinungsbild erstellt. Das heißt, es wurde die Frage in den Raum gestellt, soll sie gehen, soll sie bleiben? Und dann wurde geheim abgestimmt. Und das Ergebnis war 13-12, also eine Stimme mehr für ihren Rücktritt.
Das wussten wir aber am Mittwochabend noch gar nicht oder am Mittwoch am späten Nachmittag, denn die hatten sich ja ein etwas seltsames Verfahren ausgedacht.
Ja, sie haben erstmal nur die Präsidentin unterrichtet und sie hatte 24 Stunden Zeit, mit dieser Abstimmung umzugehen. Und wir haben auch nicht erfahren, na gut, es ist nur Sinn einer geheimen Abstimmung, wer wie gestimmt hat, aber auch das. Also wir wissen überhaupt nicht, wer ist jetzt gegen sie, wer ist für sie und das, ja, ein etwas seltsames Verfahren.
Geraldine Rauch hat sich dann tatsächlich kurz vor Ablauf der 24-Stunden-Frist geäußert und hat gesagt, sie will nicht zurücktreten. Hat dich das überrascht?
Naja, es ist ein eindeutiges Ergebnis. Eine Stimme mehr für ihren Rücktritt auf der anderen Seite.
Aber keine Zweidrittelmehrheit, die es gebraucht hätte für einen Abwahlantrag.
Und was die Sitzungsleiterin ja auch gesagt hat, dass der Akademische Senat gesagt hat, sie ist keine Antisemitin. Das hat man ja auch eindeutig festgestellt. Trotzdem hat sie natürlich Schaden für die TU verursacht. Und aber sie hält eben an ihrem Amt fest. Und wie gesagt, das hatte ich schon aus ihrer Rede entnommen, dass sie wirklich um ihr Amt kämpft. Ob sie das auf Dauer durchhalten kann, ist ja eine ganz andere Frage, weil der politische Druck ist ja auch da. Und ob sie dem widerstehen kann auf Dauer, weiß ich nicht.
Und sie muss ja vermutlich auch uniintern noch weiter kämpfen, denn am Montag ist ja noch Sondersitzung des Kuratoriums, also ein weiteres Gremium, wo es auch einen Abwahlantrag geben könnte.
Es könnte einen geben, das sind aber andere Mitglieder in diesem Kuratorium als in diesem Akademischen Senat. Und auch da muss wieder eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden, um Geraldine Rauch aus dem Amt zu drängen oder abzuwählen. Und dann muss das ganze Verfahren ja wieder zurück in den Akademischen Senat. Und der müsste dann wiederum mit 2/3 Mehrheit abstimmen. Und dann gibt es ja noch ein Gremium, nämlich den erweiterten Akademischen Senat. Also es gibt sehr, sehr hohe Hürden, um Geraldine Rauch abzuwählen. Und wie wir aus dem Umfeld von ihr hören, ist es ja auch Sinn. Die wollen ja nicht alle Vierteljahre eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten wählen, sondern es muss ja auch Ruhe wieder an die Uni einkehren, dass wieder Lehre und Forschung eine Rolle spielen und nicht antisemitische Tweets die Hauptrolle spielen.
Aber ich merke schon, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Du wirst sicherlich weiter drauf gucken. Vielen Dank dir, Dorit.
Gern geschehen.
So, jetzt ist bei mir Ute Schumacher aus der Berliner Redaktion der Landespolitik. Hi, Ute.
Hallo.
Wir recherchieren und berichten ja viele über die Geflüchtetenunterkunft am ehemaligen Flughafen Tegel. Und oft geht es dabei darum, wie die Lebensbedingungen für die Menschen da sind, die Enge, die Konflikte, die dadurch entstehen, die Versuche, was zu verbessern. Heute reden wir aber über ein ganz anderes Thema, an dem du diese Woche recherchiert hast. Es geht um regelwidrige Beschäftigung, es geht um Sicherheitspersonal, das nicht anständig bezahlt wird und dem seltsame Lohndeals angeboten werden. Was kannst du uns da erzählen?
Die Vorwürfe, die uns erreicht haben von verschiedenen Informanten, da ging es einmal um Sicherheitspersonal, das zum Teil Teile des Sicherheitspersonals nur 7 bis 10 Euro Stundenlohn bekommen. Das wäre deutlich unter Tarif und auch deutlich unter Mindestlohn ist verboten. Wir hören von Subunternehmen, die dort arbeiten. Auch das ist unzulässig. Nach dem Vertrag da in Tegel für das Sicherheitsgewerbe. Und vor allen Dingen ist es auch deshalb unzulässig, weil genau das verhindert werden soll, was Mitte Mai zum Beispiel als Arbeitsangebot da aus Sicherheitskreisen kursierte. 5000 Stunden Personal für 5000 Stunden Sicherheitsleistung suchte da ein Subunternehmen und wollte 19,50 Euro Stundenlohn zahlen. Das würde schon nicht reichen, um Mindestlohn beziehungsweise schon gar nicht Tariflohn zu zahlen, denn man muss ja noch Sozialabgaben zahlen, man muss Urlaubszeiten einberechnen, Haftpflichtversicherung, alles Mögliche. Damit aber nicht genug. Dieses Angebot, wenn man dann mit dem Unternehmen in Kontakt trat, dann sagten sie einem unter vier Augen, naja, 2 Euro pro Arbeitsstunde möchten wir aber am Ende des Monats in einem Briefumschlag zurückhaben. Das ist natürlich auch illegal.
Und das haben die den Leuten offiziell so angeboten?
Das haben sie den Leuten mündlich ernsthaft angeboten, ja. Und das, wie wir hören von dem Informanten aus Sicherheitskreisen, mit dem wir gesprochen haben, das ist auch kein Einzelfall. Das kommt regelmäßig vor.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also wirklich auch so Sachen wie, dann gebt uns doch einen Teil eures Lohns im Umschlag am Ende des Monats wieder zurück?
Ja.
Das sind ja relativ harte Vorwürfe. Was sagt denn der Senat dazu? Weil der ist ja verantwortlich für den Betrieb dieser Unterkunft.
Ja, wir haben die Sozialsenatorin danach gefragt, denn in der Tat ist sie ja zuständig. Und die Sozialsenatorin macht 2 ganz klare Punkte. Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung unter Mindestlohn beziehungsweise unter Tariflohn zu bezahlen, geht gar nicht. Und der zweite Punkt, zuständig ist die Messe Berlin, denn die hat die Ausschreibung für die Sicherheitsleistungen gemacht. Also sie weist sozusagen eins weiter. Und die Messe Berlin hat Team Flex, das Sicherheitsunternehmen, beauftragt, dort zu arbeiten. Und die sind zuständig und müssen das regeln. Die haben wir natürlich auch gefragt. Und die sagen, ähnlich wie die Senatorin, uns sind solche Vorwürfe nicht bekannt. Wir halten die Regeln ein und fordern das auch von unseren Subunternehmen. Denn Subunternehmen dürfen sie schon beschäftigen. Man darf bloß diese Kette an Subunternehmen nicht haben.
Das klingt so, als wäre da noch Raum für euch weiter zu recherchieren. Mündliche Absprachen sind natürlich schwer nachzuweisen, aber wer weiß, vielleicht findet ihr da ja auch noch was Schriftliches. Wir hören aber ja nicht zum ersten Mal davon, dass es Probleme gibt in Tegel. Die Zollfahnder waren ja auch schon Ende letzten Jahres da. Was haben die da aufgedeckt?
Die hatten Anfang Dezember eine Prüfung gemacht in Tegel gemeinsam mit der Polizei. Und dabei haben sie 183 Sicherheitsleute überprüft. Die Zahl ist insofern bemerkenswert, als dass in einer Schicht normalerweise rund 300 Leute sind. Also zugegeben nachts ein paar weniger und es war nachts. Aber 183 ist schon vergleichsweise wenig. 55 dieser Security-Leute mussten sofort ihren Dienst beenden, weil sie entweder nicht ausreichend qualifiziert waren oder die Zuverlässigkeitsprüfung fehlte. Und der Zoll hat dann natürlich weiter ausgewertet und hat jetzt festgestellt, dass diese 183 Sicherheitsleute allein von rund 40 Subunternehmen beschäftigt waren, dahin geschickt wurden zum Arbeiten. Das ist schon eine bemerkenswert hohe Zahl. Sie werten eben noch weiter aus, inwieweit sie und an welchen Stellen sie Schwarzarbeit und anderes nachweisen können.
Was ich mich fragte, können diese Prüfungen nicht relativ leicht unterlaufen werden? Weil wer schon mal in Tegel war, der weiß, man muss da durch eine kontrollierte Einfahrt. Das heißt, da wissen die Leute drin, dass da irgendjemand kommt, wenn die an der Einfahrt jemand kurz vorgewarnt hat. Also kann man sich dann nicht schnell die Sicherheitswesten abziehen und schon ist man gar nicht mehr als Sicherheitsmensch erkennbar?
Ja, genau, das ist ein Teil des Problems. Denn normalerweise arbeiten an der Pforte natürlich die legal beschäftigt sind, Tariflohn bezahlt bekommen und so etwas. Und wenn dann die Kontrolle da reinfährt, kann natürlich alle anderen sehr leicht gewarnt werden. Und die Sicherheitsleute in Tegel sind ausschließlich dadurch zu erkennen, dass sie gelbe Warnwesten tragen und haben die Auflage, schwarze Kleidung darunter zu tragen. Aber das ist keine Dienstkleidung. Also wenn man dann einfach die Weste wegschmeißt, genau wie du sagst, dann ist man von den normalen Bewohnern dort nicht mehr zu unterscheiden. Deswegen erwähnte ich auch, dass nur 183 Sicherheitsleute in der Nacht angetroffen wurden, obwohl in einer normalen Schicht so rund 300 Leute arbeiten.
Mit welchem Gefühl gehst du denn jetzt aus der Recherche raus? Wird die Politik dem jetzt irgendwie nachgehen oder haben jetzt eigentlich alle gesagt, nö, da ist jemand anders für zuständig und da weiß ich nichts von und das war's?
Ich bin gespannt, ob sie dem nachgehen. Die Opposition fordert das natürlich. Die Grünen sagen, es kann ja wohl nicht sein. Wir geben jeden Monat 4 bis 5 Millionen Euro für die Sicherheit allein in Tegel aus. Und dann solche Zustände, da muss etwas passieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass noch weiter kontrolliert wird. Aber ob man dieses Problem wirklich wird eliminieren können, da bin ich mehr als skeptisch. Denn es ist völlig Usus in der Sicherheitsbranche, sagte uns der Informant, mit dem wir sprachen auch.
Ich danke dir für diese Recherche, Ute.
Sehr gerne.
Zum Schluss habe ich jetzt noch ein Date mit dem Sport in Form von Sebastian Schöbel, unserem Sportexperten in der Berliner Landespolitik. Hi.
Hi, grüß dich.
In einer Woche geht ja die Fußball-Europameisterschaft los, unter anderem hier bei uns in Berlin. Und die Stadt will vorbildlich sein, nicht nur was den Sport angeht, sondern auch was die Nachhaltigkeit angeht.
Genau.
Konzept Future League. Sebastian, du hast dir das Konzept mal kritisch angeschaut. Was ist denn drin und wie nachhaltig ist es?
Also dieses Future League-Programm ist das Nachhaltigkeitsprogramm zur Europameisterschaft, hat der Senat aufgesetzt, wirklich auch mit dem Ziel, vorbildhaft zu sein, auch für andere Großveranstaltungen. Das wird explizit auch so kommuniziert. Und da geht es im Prinzip darum, dass rund um die Europameisterschaft schon im Vorfeld, aber auch vor allem während des Turniers in der ganzen Stadt Projekte, Maßnahmen stattfinden oder durchgeführt werden, die der Nachhaltigkeit dienen. Also zum Beispiel gibt es wahnsinnig viele kleine und große Fußballturniere oder Fußballveranstaltungen in den Kiezen, vor allem von sozialen Trägern. Kinder mit Einschränkungen spielen, mit Kindern aus, also ohne Einschränkung zusammen Fußball. Das dient der Inklusion, aber es gibt zum Beispiel auch Projekte, wo Stadtbäume gepflanzt werden. Es werden Wasserbrunnen, Trinkbrunnen aufgestellt, die dann auch nach der Europameisterschaft bleiben. Wobei, es sind nicht wahnsinnig viele, aber sie sind da.
Hast du eine Zahl?
Ja, es ist zusammen mit dem Bund wird dieses Projekt durchgeführt und es gibt insgesamt in allen deutschen Spielstätten, also nicht nur in Berlin, werden insgesamt 51 Brunnen aufgestellt, so viele wie es Europameisterschaftsspiele gibt. Es sind nicht viele Brunnen dann hier in Berlin, aber gut, eine Handvoll.
Wie viel Geld steckt Berlin denn in dieses Nachhaltigkeitsprogramm rein?
Es ist nicht wahnsinnig viel. Es sind 2 Millionen Euro. Und die gesamte Europameisterschaft, dieses Ausrichten dieser Spiele in Berlin, nur in Berlin, kostet Berlin Stand jetzt 84 Millionen Euro. Das heißt also, der Anteil für dieses Nachhaltigkeitsprogramm, was wirklich auch so gelabelt ist, als Future League für Nachhaltigkeit, ist nur 2 Millionen Euro. Das ist mit einer der kleinsten Posten überhaupt in diesem ganzen Programm. Man könnte das vergleichen zum Beispiel mit diesem Kunstrasen, der auf der Straße des 17. Juni ausgelegt wird, auf der Fanmeile. Hat ja schon für Diskussionen gesorgt. Dieser Kunstrasen allein kostet Stand jetzt 1,2 Millionen Euro. Also quasi für zweimal Kunstrasen kriegt man ein Nachhaltigkeitsprogramm. Und ich glaube, wenn man das in Relation setzt, dann merkt man schon, da hätte, glaube ich, auch mehr bei rumkommen können. Zumal, ich vergleiche das dann gerne damit, was die UEFA nach eigenen Ausgaben an dieser Europameisterschaft insgesamt verdienen wird. Das sind ungefähr 2,4 Milliarden Euro. Da hätte vielleicht hier und da für die Nachhaltigkeit noch was vom Laster fallen können, sage ich mal. Man muss allerdings dazu sagen, die Frage ist immer, wie man Nachhaltigkeit definiert.
Sebastian, in deiner Berichterstattung in dieser Woche, da hast du gesagt, die größten Nachhaltigkeitsversprechen stecken allerdings gar nicht drin im Nachhaltigkeitsprogramm. Was heißt denn das?
Das heißt, dass die richtig teuren Ausgaben für Dinge, die dann nach der Europameisterschaft in Berlin verbleiben, die sind nicht Teil des Nachhaltigkeitsprogramms, weil sie einerseits zum Beispiel Bereiche betreffen, die haben jetzt erstmal nicht direkt was mit der EM zu tun. Polizei und Feuerwehr zum Beispiel bekommen neue Ausrüstung, die bleibt auch für weitere Einsätze dort vorbehalten. Für die Feuerwehr zum Beispiel so Spezialfahrzeuge zur Dekontamination von sehr vielen Verletzten bei Großschadenslagen. Zum Beispiel, die haben auch schon geübt vor der EM für mögliche Zwischenfälle mit biologischen und chemischen, ich will nicht sagen Waffen, sondern einfach solche Zwischenfälle. Die werden sie auch weiterhin benutzen können. Und die Feuerwehr, die Polizei zum Beispiel bekommt Material zur Drohnenabwehr. Das ist nicht Teil des Nachhaltigkeitsprogramms. Richtig großer Posten ist das Olympiastadion. 27 Millionen Euro wurden da reingesteckt, um es zu ertüchtigen. Das wird zum Beispiel barrierefrei gemacht. Da werden auch die Toiletten oder wurden schon die Toiletten zum Beispiel neu gemacht. Hertha-Fans wissen das. Das ist ein Wunsch, den die Fans schon viele Jahre hatten. Das ist jetzt gemacht worden. WLAN wurde reingebaut und noch andere Geschichten. Man kann sich allerdings drüber streiten. Ach so, und das Mommsen-Stadion darf ich nicht vergessen. Auch wenn es nur ein kleiner Posten ist, 2 Millionen Euro. Aber die kriegen zum Beispiel eine neue Rasenheizung und ein paar andere Einbauten, damit da unter anderem Nationalmannschaften, die während der EM hier sind, auch trainieren können. Man muss allerdings dazu sagen, Mommsen-Stadion und vor allem Olympiastadion, das sind Investitionen, die hätte Berlin ohnehin machen müssen. Von daher tun sich vor allem Kritiker schwer, das mit in die Nachhaltigkeit reinzuzählen, weil man dann sagen könnte, naja, jetzt habt ihr mal Geld wegen dieser Europameisterschaft ausgegeben. Da haben wir aber schon eine Weile drauf gewartet. Und die Frage, die zum Beispiel jetzt die Grünen auch gestellt haben, ist eben, brauchen wir jetzt jedes Mal eine Europameisterschaft, um dann Geld zu investieren, das wir eigentlich sowieso investieren müssten? Und die Frage bleibt natürlich offen, wenn man den Senat fragt.
Und du hast ja eben schon darüber auch gesprochen, was die UEFA an dieser ganzen Europameisterschaft verdient. Würdest du denn sagen, das Ganze ist ein gutes Geschäft auch für Berlin oder wird man als Gastgeberstadt eigentlich eher ausgequetscht?
Also Stand jetzt würde ich sagen, es ist vor allem etwas, was zulasten der Host Cities, heißen sie ja, der Gastgeberstädte geht, weil die erstmal eine sehr große Summe Geld in die Hand nehmen müssen, um das alles zu organisieren. 84 Millionen Euro. Die UEFA beteiligt sich so gut wie gar nicht an diesen Kosten der Ausrichtung in den einzelnen Städten. Es wird ein paar Leinwände werden angeschafft, ein bisschen Technik, aber das fällt nicht wirklich ins Gewicht. Und die Städte erhoffen sich dadurch die sogenannte Stadtrendite, nämlich dass die vielen Leute, 2,5 Millionen Menschen allein in Berlin, die wohl erwartet werden in den nächsten Wochen, die zur Europameisterschaft kommen, die werden natürlich hier Geld ausgeben. Die werden Hotelzimmer brauchen, die werden essen und so weiter. Und man rechnet mit Einnahmen von rund 600 Millionen Euro für Berlin. Ob das aufgeht, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob es so viele werden. Wir wissen nicht, ob die Einnahmen wirklich so groß sind. Nicht, dass die dann am Ende alle sehr viel weniger Geld ausgeben aus irgendeinem Grund. Preise sind ja immer noch hoch teilweise, auch in den Restaurants, auch in den Hotels. Dass die vielleicht privat unterkommen zum Beispiel. Das heißt, wir werden erst am Ende dieser Europameisterschaft sehr lange nach der EM erst wissen, ob das sich für Berlin wirklich gelohnt hat. Für die UEFA lohnt es sich sofort. Die kriegt ihre 2,4 Milliarden Euro. Und was mich da besonders, ich sag mal, umtreibt, ist der Umstand, dass sich die UEFA in Sonderverträgen, sehr geheimen Verträgen, die jetzt zum Glück für einige der Host-Cities, leider nicht Berlin, öffentlich geworden sind, wirklich auch hat zusichern lassen von Deutschland und von den einzelnen Städten, dass hier so gut wie gar nichts besteuert wird, was mit der UEFA-EM zu tun hat. Weil die UEFA hier auftritt als netter kleiner Schweizer Verein, der auch mal so ein Fußballturnier ausrichtet. Wie so eine Europameisterschaft halt. Oder so eine Champions League. So.
Kann man so sehen.
Kann man so sehen. Muss man nicht. Und das heißt, die zahlen hier so gut wie gar keine Steuern. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das müsste man auch wirklich mal in der Breite diskutieren, ob das noch so okay ist. Weil das nämlich, das gilt für die UEFA, das gilt für andere Veranstalter von Großereignissen. In Berlin nicht, soweit ich weiß.
Wir werden dranbleiben am Thema. Du wirst weiter recherchieren, wir werden weiter recherchieren. Ganz herzlichen Dank, Sebastian.
Gerne.
Und das war's mit der Spreepolitik in der Speed-Dating-Fassung. Ich gehe raus mit dem guten Gefühl, dass ich alle Kolleginnen und Kollegen gerne nochmal daten würde. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch Gefühle haben, namentlich das Gefühl, dass Sie gerne mehr wissen würden zu den Themen, auf rbb24.de finden Sie weitere Infos. Zu guter Letzt wie immer noch ein Podcast-Tipp. In Polen mag ich nicht nur deshalb, weil es da auch mal um Kulinarisches geht, sondern vor allem, weil die KorrespondentInnen Christine Joachim und Martin Adam mich sehr lebendig mitnehmen in ein Land im Umbruch. Es geht um Probleme, Lösungen und das Zusammenwachsen einer gespaltenen Gesellschaft. Auch Deutschland spielt immer wieder eine Rolle. Hören Sie gerne rein. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge von In Polen. Den Podcast gibt es überall zum kostenlosen Abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Dort finden Sie auch uns, die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören in dieser Woche.